Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück. Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören.
Wenn ich jetzt im Industrieunternehmen bin, ich möchte ein 8er Loch in die Wand bohren, der Facharbeiter holt die Bohrmaschine, bohrt das Loch in die Wand und geht wieder in die Werkstatt. Wenn man jetzt in einem OP-Saal ein Loch bohren muss, dann muss der Mitarbeiter einen Staubsauger mit einer Filterstufe holen, dann muss die Stelle noch Staubschutz gekapselt werden, dann wird das Loch gebohrt, dann muss der Staubschutz wieder demontiert werden und dann muss der Reinigungstrupp kommen, um den OP wieder grundzureinigen und dann ist der OP wieder freigegeben.
Erläutert Tim Lichte, wie sich selbst die kleinsten Aufgaben des Facility Managements in einem Klinikum unterscheiden können. Hallo, ich bin Jasmin Fromm und um das Thema Facility Management in einem Klinikum, dem Klinikum Osnabrück, geht es in dieser Podcast-Folge. Ich habe mich mit Herrn Lichte über seine Arbeit im Klinikum unterhalten. Dort ist er der technische Leiter des Facility Managements. Das Gespräch mit ihm, das bekommt ihr jetzt.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Lichte. Ich freue mich, dass Sie bei uns hier im Aufnahmestudio sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie arbeiten ja im Facility Manager, genau. Im Management. Mhm. Was ist denn das eigentlich überhaupt?
Das ist im Grunde genommen ist das die Haustechnik. Ne? Da geht es darum, die ganze Technik im Haus, von den Türen angefangen, Lüftungsanlagen, Elektroverteilung, Versorgung jeglicher Medien, Elektro, Wasser, Luft, das machen wir in der Haustechnik.
Ich habe auch schon von einigen mal gehört, dass es die Hausmeisterarbeit ist, aber das ist es ja nicht ganz.
Auch, ne? Klar, die Hausmeisterarbeit, die ist auch da mit im Begriffen, aber es ist halt technisch sehr anspruchsvoll, gerade in einem Klinikum, wo einen sehr hohen Stellenwert auf Versorgungssicherheit gelegt werden muss, ist es halt deutlich mehr als die reine Hausmeistertätigkeit.
Also die Hausmeistertätigkeit ist ein Teil von dem Facility Management, aber das geht dann noch weiter darüber hinaus.
Richtig, auf jeden Fall, ja.
Und jetzt mal so auf die Arbeit im Klinikum geguckt. Was sind da so Ihre Kernaufgaben?
Oh, für mich als Abteilungsleiter im Facility Management ist halt viel Planung, viel Koordination. Wir haben ja unheimlich viele große Bauprojekte, die am Klinikum gerade laufen. Da auch ein bisschen die Anbindung an den Bestand zu organisieren. Und in so einem Klinikum ist halt auch ein großer Wandel immer zwischendurch drin. Ne? Also Räume bekommen eine neue Funktion, die müssen dann dementsprechend ausgestattet werden. Es gibt hygienisch sehr, sehr hohe Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Und da unterstützen wir und machen viel.
Die neue Ausstattung von Räumen haben Sie gerade angesprochen. Mhm. Da wird ja auch dann mit Sicherheit medizinisches Wissen für benötigt, damit Sie wissen, was in diese neuen Räume rein müssen.
Ja, sagen wir mal so, die Medizintechnik ist ein eigener Bereich im Krankenhaus. Das heißt, also, wenn jetzt, ich sag jetzt mal, irgendwo ein Eingriffsraum entsteht, sind wir vom Facility Management nicht dafür zuständig, den Raum jetzt auszustatten, was medizinische Geräte angeht, sondern es geht darum, dass wir halt einen Raum klassifizieren können. Wir müssen wissen, was passiert in diesem Raum und aufgrund dieses Profils hat der Raum halt verschiedene Anforderungen, die wir erfüllen müssen. Ja, von der, ich sag jetzt mal, Lüftung muss eine gewisse Filterstufe haben, ein Boden muss eine gewisse Funktion haben, die Wände müssen eine gewisse Funktion haben, Steckdosen müssen eine gewisse Funktion haben und auch bestimmt abgesichert sein. Das setzen wir dann halt mit um oder planen das und lassen das von Fachfirmen dann umsetzen.
Und sprechen dann auch mit dem Personal, das dann zukünftig in diesem Raum arbeiten soll, was da genau benötigt wird.
Genau, das geht alles immer nur in enger Abstimmung mit dem Nutzer. Ne? Der Nutzer muss uns halt sagen, in einem Raum, was passiert in Zukunft in diesem Raum und darüber wird er dann klassifiziert. Und wir kalkulieren das dann einmal durch und würden es dann umsetzen.
Und im Klinikum soll ja jetzt, Sie haben auch schon die Bauprojekte angesprochen, ja. Da wird gebaut ohne Ende.
Ja.
Und auch da haben wir schon in vergangenen Podcast-Folgen einmal kurz angeschnitten gehabt, das Green Hospital. Mhm. Auch an dieser Planung sind Sie ja beteiligt.
Ja, was heißt an der Planung beteiligt? Ich bin an diesem Projekt mit beteiligt, ja.
In welcher Form beteiligt? Wie kann man sich diese Beteiligung dann bei Ihnen vorstellen?
Also nur noch ein Green Hospital ist ja mehr als nur ein energetisch klimaneutrales Krankenhaus zu sein, sondern da gehört halt ganz viel dazu, ne? Also es geht um die Baustoffe, welche Baustoffe werden benötigt, Abfallmanagement, Einkauf notwendiger Verbrauchsgüter etc. Das sind halt ganz, ganz viele Punkte, die zu diesem Green Hospital führen. Unter anderem auch die Energieanbindung. Und das ist eher so mein Steckenpferd. Ich komme aus der Elektrotechnik und ich bin dann mit dabei, was die Energieanbindung angeht, wie wir energieeffizienter werden können. Ne? Also es geht nicht nur, es wird jetzt was Neues gebaut und jetzt sind wir in einem Green Hospital, sondern es ist halt ein wirklich langer Prozess, bis wir in einem Green Hospital sind, wo viel zugehört. Unter anderem energieeffizienter werden, das bedeutet Lüftungsanlagen, wenn eine Lüftungsanlage ein Retrofit braucht, also einen neuen Antriebsstrang, sage ich jetzt mal, braucht, dann sehen wir zu, dass wir natürlich mit hocheffizienten Antrieben arbeiten, flächendeckende LED-Beleuchtung. Das sind so die Sachen, die wir jetzt im Facility Management dazu beitragen können im täglichen Geschäft. Und was die Planung angeht, sind wir halt mit dabei, das, was die Fachplaner planen, mit zu bewerten.
Mussten Sie dann dafür eine Weiterbildung machen, um sich auf diesen Bereich erneuerbare Energien und Energiesparen fortzubilden oder weiterzubilden?
Nee, das musste ich glücklicherweise nicht. Also ich komme, ursprünglich habe ich in einem Kraftwerk gelernt. Und habe halt dadurch schon ein relativ hohe Vorkenntnis, was Energieerzeugung angeht, Energieverteilung angeht und habe auch früher in Windparks gearbeitet. So, das halt so ein gewisser Fundus ist schon bei mir schon da und genau, da musste ich mich zum Glück nicht weiterbilden.
Und das Interesse von Ihrer Seite besteht da offensichtlich auch.
Ja, das ist ein super spannendes Projekt, ganz interessant. Also, was da in Osnabrück gerade geschaffen wird, ist, das ist super und das macht riesig Spaß und das kann einfach auch ein Leuchtturmprojekt für viele andere Häuser auch werden.
Ja, genau diesen Begriff haben Ihre Geschäftsführer in der Podcast-Folge in der Vergangenheit auch schon benutzt, dass Sie Leuchtturm für die Region und vielleicht auch für ganz Deutschland werden wollen mit diesem Projekt.
Ja, wir haben mit Herrn Küster natürlich auch jemanden, der da federführend ist, der da eine riesen Begeisterung für hat, für dieses Projekt und der es auch schafft, seine Mitarbeiter da auch wirklich abzuholen. Und ja, es ist ein ganz tolles Projekt, was technologisch ganz spannend wird und ja, ich freue mich darauf, auf dieses Projekt und da mitwirken zu dürfen.
Wie viele Mitarbeiter arbeiten eigentlich bei Ihnen in Ihrem Bereich im Facility Management?
Ungefähr 25 Mitarbeiter. Das sind Elektriker, das sind Schlosser, Maler, Gärtner, Dekorateure, technische Zeichner, Bauingenieure. Wie gesagt, wir müssen ein ganz, ganz breites Spektrum abdecken und da braucht man halt viele Fachkräfte für, ja.
Und ein Projekt, das ja angegangen wird aktuell bei Ihnen am Finkelhügel, ist ein Wasserstoffkraftwerk. Mhm.
Also über dieses Wasserstoffkraftwerk selber kann ich noch gar nicht so viel zu erzählen, weil das Ganze jetzt gerade in der Planung ist. Und da kann ich gar nicht sagen, es wird jetzt das und das und so funktioniert's, ne? Aber grundsätzlich ist es ja so, wir wollen bis 2027 mindestens CO2-neutral sein und im Bereich der Energieversorgung sogar CO2-frei sein. Das wollen wir erreichen, einmal durch eine flächendeckende Photovoltaikanlage, die aufs Klinikumdach kommt. Und durch eine Erzeugung, die größer ist als der Bedarf, können wir durch Elektrolyse Wasserstoff erzeugen selber und somit können wir Energie speichern. Und wenn wir dann halt im Bedarfsfall Energie benötigen, in der Nacht oder wenn die Sonne nicht scheint zum Beispiel, dann können wir mit einer Brennstoffzelle zum Beispiel wieder aus dem Wasserstoff Strom machen und Wärme. So in etwa so das ganz grobe Konzept, wie es funktionieren kann mit diesem Wasserstoffkraftwerk. Aber wie jetzt das Wasserstoffkraftwerk im Detail aussieht, da können wir noch sehr wenig zu sagen.
Und auch wo es hinkommen soll?
Ja, es gibt halt Orte, wo wir denken, da macht es Sinn, aber auch da ist noch nichts final in Stein gemeißelt.
Aber es soll halt so ein Plan B sein, falls die Photovoltaikanlagen mal nicht genug Sonne sammeln können, weil Deutschland ist ja jetzt nicht unbedingt das sonnigste Land der Welt.
Mhm. Im Grunde genommen mit dem Strom haben wir ja ein Problem. Strom ist schlecht zu speichern. Ne? Klar, sicherlich mit einer Batterie oder so geht das. Aber Strom in großen Mengen ist wirklich schlecht zu speichern. Und eine Form dieser Stromspeicherung kann es sein, halt aus elektrischer Energie Wasserstoff zu machen und die dann in Tanks zu speichern und später wieder umzuwandeln. So ist dieser Hintergedanke. Ne? Das heißt, wenn wir zum Beispiel an einem wirklich sonnigen Supertag unsere Photovoltaikanlage zu 100% in Auslastung ist, dann haben wir ja deutlich mehr, erzeugen wir deutlich mehr, als wir verbrauchen. Das dann ins Netz einfach einzuspeisen, ist der falsche Weg, sondern wir wollen halt diese Energie für uns nutzen. Also speichern wir sie dann in Wasserstoff und können sie später wieder in der elektrische Energie umwandeln. Ja, und wenn wir halt eine Elektrolyse haben, die eine gewisse Größe haben, dann ist es ja auch möglich, dann zu sagen, dass wir durch grüne Energie aus dem Windpark können wir ja dann auch Wasserstoff mitmachen und speichern. Und damit sind wir einfach CO2-frei von unserer Energiebeschaffung und leisten dadurch einen wirklich großen Beitrag auch.
Und ein Zitat, das mir aus der Podcast-Folge mit Dr. Brickwedde noch im Kopf geblieben ist, war das Zitat, wir wollen ein Krankenhaus, das mehr Energie erzeugt, als es selbst braucht. Weil man eben so dann auch der Stadt noch ein bisschen helfen kann, energieneutral zu werden.
Genau.
Oder CO2-neutral.
Ja, wenn wir das schaffen, dann das wäre super, natürlich. Erster Schritt wird jetzt sein, dass wir eine Photovoltaikanlage bekommen. Da sind die Planer jetzt auch schon dran. Die soll, ich muss mal einmal meine Unterlagen gucken, wann die kommen soll. Ich glaube, in den nächsten 3 Jahren soll sie flächendeckend errichtet sein, die Photovoltaikanlage. Genau.
Und aus wie vielen Photovoltaikzellen besteht die dann?
Ach, das weiß ich nicht. Haben Sie das Klinikum von oben im Auge? Es ist ja ein Riesengelände mit unheimlich vielen Gebäuden und viel Dachfläche. Und ja, Ziel ist es, die voll zu machen. Ne?
Aber da fängt man dann wahrscheinlich erstmal Schritt für Schritt an und baut das dann
das irgendwann. Das geht Schritt für Schritt. Das dauert jetzt einige Jahre. Ich habe gesagt, in den nächsten 3 Jahren soll es flächendeckend, so der Plan, flächendeckend fertig sein. Und im Frühjahr, denke ich mal, werden wir anfangen mit der Umsetzung, mit der Planung der Umsetzung dann, sodass dann irgendwann in diesem Jahr hoffentlich die ersten Photovoltaikzellen auf den Dächern sind.
Und wenn die Photovoltaikzellen dann auf den Dächern sind, dann kommt irgendwann das Wasserstoffkraftwerk.
Das wird parallel angegangen.
Ach so.
Also diese Planung, das ist ein Riesenprojekt und das plant sich nicht innerhalb von wenigen Wochen, sondern das erfordert wirklich einen langen Zeitraum, das zu planen. Weil es ist eine große Investition und die muss halt sorgfältig geplant und umgesetzt werden und das läuft parallel.
Dann möchte ich noch einmal gerne auf das Thema Abfall zu sprechen kommen, denn das hatten Sie ganz am Anfang auch einmal kurz thematisiert. Denn es wird ja auch versucht, Verbrauchsmaterialien, also den Abfall von Verbrauchsmaterialien so gering wie möglich zu halten. Bei Verbrauchsmaterialien sprechen wir dann, also von täglichen Verbrauchsmaterialien sprechen wir dann ja wahrscheinlich von Pflastern, Spritzen und so weiter, das ist ja jetzt nicht unbedingt
das
so.
Das ist jetzt nicht das, womit ich zu tun habe. Aber jetzt im Bereich des Facility Managements machen wir uns natürlich auch Gedanken, wie wir Materialeinsatz vielleicht verringern können. Zum Beispiel Filter.
Ah, okay.
Ja, ein Wasserfilter zum Beispiel. Der hat einen gewissen Intervall. Der muss nach einem gewissen Intervall muss er gewechselt werden. Und danach ist das halt Müll, der Filter. Aber man kann gucken, was gibt es auf dem Markt für Filter? Gibt es vielleicht Filter auf dem Markt, die eine längere Standzeit haben, die wir nicht 60 Tage nutzen können, sondern vielleicht 90 Tage nutzen können? Und dadurch dann halt unseren Materialeinsatz verringern. Und was ich ja am Anfang schon mal gesagt habe, wo wir dann halt auch einen großen Beitrag leisten, ist einfach energetischer zu werden, ne? Durch Maßnahmen wie flächendeckende LED-Beleuchtung etc.
Und dann wahrscheinlich auch nachhaltiger die Lampen. Die LED-Lampen organisieren. Geht das? Kann man das?
Ja, ich glaube, da wird es dann irgendwann schwer. Aber wir haben andere Werkzeuge, wo wir nachhaltiger werden können. Zum Beispiel, dass wir Produkte einsetzen oder Anlagen einsetzen, die einen deutlich besseren CO2-Footprint haben. Beispiel eine Kälteanlage, also eine Anlage, die Kälte erzeugt, ja, die wir brauchen, um vielleicht einen OP-Saal runterzukühlen, damit der nicht aufheizt. Oder andere Maschinenteile runterkühlen. Ein CT, was halt Wärme erzeugt, muss ja auch gekühlt werden. Das wird halt über sogenannte Kälteanlagen gemacht. Und diese Kälteanlagen, die arbeiten mit einem Kältemittel. Und diese Kältemittel, die haben, je nachdem, was für ein Kältemittel man nimmt, einen sehr, sehr hohen CO2-Footprint. Das heißt, die verbrauchen sehr viel CO2 in ihrer Herstellung. Und wenn man da halt darauf achtet, dass man, wenn man eine Kälteanlage austauscht, dass man halt in eine Kälteanlage investiert, wo wir entweder weniger Kältemittel benutzen oder einen Kältemitteltyp benutzen, der einen deutlich besseren CO2-Footprint hat.
Das heißt, der dann länger hält, der nicht so oft gewechselt werden muss?
Nee, wo das Kältemittel einfach in seiner Herstellung deutlich weniger CO2 ausstößt als ein anderes Kältemittel.
Das heißt, Sie müssen auch immer den Markt dann schön im Auge behalten und gucken, gibt es vielleicht noch bessere Alternativen zu dem, was wir aktuell gerade nutzen?
Genau, da gibt es auch Tabellen für und das muss man halt, wenn man Green Hospital wird, muss man halt auch auf solche Sachen wirklich achten. Und es werden ja auch viele Sachen gefördert, die unserem Gedanken des Green Hospitals beifügen. Also von daher nehme ich doch lieber eine geförderte Anlage, die einen deutlich besseren CO2-Footprint hat, als eine günstige andere Anlage, die ich dann vielleicht nicht mehr gefördert bekomme.
Und Thema Mehrweg oder vielleicht auch Recycling, kann man davon auch in Ihrem Bereich sprechen? Geht das?
Ja, ist schwer. Da ist es tatsächlich schwer, da auf Mehrwegprodukte zu gehen.
Weil so einen Filter nochmal nutzen kann man ja wahrscheinlich nicht unbedingt.
Also wie gesagt, wir sind ein Krankenhaus, ne? Und wir müssen wirklich sehr auf die Hygiene achten. Das heißt, wir dürfen auf gar keinen Fall irgendwelche Hygienerichtlinien verstoßen. Und nein, gerade bei Filtern ist es eher nicht der Fall, dass man da was zweimal nutzt.
Haben Sie bei sich auf der Arbeit eigentlich auch Kontakt mit den Patientinnen oder Patienten im Klinikum?
Nicht direkt. Also sicherlich ist man auch im Patientenbereich unterwegs, auf jeden Fall sogar. Mhm. Aber dass wir direkt den Kontakt mit dem Patient haben, ist eigentlich nicht. Also wir haben den direkten Kontakt mit dem Stationspersonal. Das ist so, wenn die eine Störung melden, dann haben wir natürlich Kontakt mit denen und sind auch offen für Ideen, die kommen, was man verbessern kann. Also da ist schon ein intensiver Kontakt, aber mit dem Patienten eher weniger.
Aber wenn mal irgendwas auf dem Zimmer repariert werden muss, dann geht es auch für Sie mal.
Ja, natürlich. Dann ist der Patient halt, wenn der Patient halt in dem Zimmer ist, welches wir reparieren, dann sicherlich, dann sieht man sich, ja.
Denn ich kann mich dran erinnern, ich war auch mal in einem Krankenhaus und dann muss das Waschbecken repariert werden. Ach, das hat Ewigkeiten gedauert. War nicht im Klinikum, muss ich sagen.
Das wollte ich wohl sagen.
Aber also
das hätte ich gleich mitgenommen sonst.
Es hat Ewigkeiten gedauert, bis da irgendjemand kam und dieses Waschbecken repariert hat.
Also wir vom Facility Management sehen uns tatsächlich als einen Dienstleister. Als einen Dienstleister für das Krankenhaus. Und zum Dienstleister gehört es halt einfach, wie halt auch zu Hause, dass man halt auch vernünftige Reaktionszeiten erwartet. Und da arbeiten wir dran, dass wir da immer besser werden, ja.
Und wie läuft dann so eine Kommunikation von der Station zu Ihnen ab?
Also grundsätzlich haben wir ein Meldesystem. Das bedeutet, die Station gibt in diesem Meldesystem, das ist halt ein PC, geben die dann halt die Störung ein, schreiben halt rein, um was für eine Störung sich handelt, wo die sich befindet, wer sie geschrieben hat, auf welcher Station. Und dann läuft das bei uns in der Werkstatt auf dem zentralen Meldesystem auf. Und in der Werkstatt werden dann die Arbeiten verteilt und dann abgearbeitet. Anders ist natürlich bei Störungen, wo wirklich, ich sag mal, wo wirklich Gefahrenverzug ist, ne? Was schnell und dringend gemacht wird, dann wird dann zum Telefon gegriffen, wird dann angerufen und dann wird das dann schnellstmöglich erledigt.
Das heißt, diese Aufgabe wird dann nochmal der ganzen To-Do-Liste für den Tag angehangen.
Genau, also grundsätzlich in meinem Tag, sicherlich, der besteht aus einem Tagesgeschäft, was gerade aktuell passiert, aus den Planungen, was halt mittelfristig alles umgesetzt wird und auch konzeptionieren. Ne? Wie können wir uns verbessern? Wie können wir uns als Haustechnik verbessern? Wie können wir uns als Krankenhaus verbessern? Wie können wir wirtschaftlicher werden? Wie können wir umweltfreundlicher werden? Das sind halt alles die Sachen, die mich begleiten über den Tag.
Und wann fängt dann so ein Arbeitstag bei Ihnen an?
Ach, früh. 6:30 fange ich in der Regel an.
Ach je, das ist wirklich früh.
Und momentan sind die Tage recht lang.
Woran liegt das?
Ja, es ist viel zu tun und manchmal vergisst man dann auch die Zeit. Und wie gesagt, wenn die Arbeit Spaß macht, dann geht so ein Tag auch schnell rum.
Das stimmt.
Ja.
Das kann ich auch nur bestätigen. Und wie sieht dann meistens so ein Arbeitstag aus bei Ihnen? Wie kann ich mir den vorstellen? Also beginnt morgens um 6:30, aber
morgens,
dann
setze ich mich ins Büro, Computer anmachen, E-Mails gucken, vielleicht Sachen aus dem Vortag schon mal nochmal abarbeiten, zu denen man nicht gekommen ist. Dann versuche ich eigentlich immer, mich morgens noch einmal in die Werkstätten zu setzen, einmal kurz mit den Jungs und Mädels aus den Werkstätten mich zu unterhalten, was so anliegt am Tag, irgendwas Besonderes gewesen ist, mal kurz mit dem Bereitschaftsdienst haben, dann vielleicht nochmal reden. Ja, und dann arbeite ich meinen Kalender ab. Ne? Dann renne ich oft von einer Besprechung zur nächsten. Dann irgendwann zum Nachmittag wird es dann wieder ruhiger und dann arbeite ich, das so ab, was so an E-Mails reingekommen ist.
Die Werkstatt haben Sie gerade angesprochen. Mhm. Was wird da genau gebaut?
Da wird gar nichts gebaut, aber die Mitarbeiter brauchen ja eine Werkstatt, wo sie ihr Werkzeug haben, wo die mal kleine Reparaturen drin machen können. Und das ist halt in den Werkstätten. In der Schlosserei wird auch schon mal ein Geländer gebaut, solche Sachen. Aber grundsätzlich ist es eher eine Instandhaltungswerkstatt oder zwei. Einmal für die Elektroniker und einmal für die Schlosser. Und eine Tischlerei haben wir auch noch eine kleine.
Wo Sie dann auch immer so den Überblick haben, was gemacht wird, was gemacht werden muss, wer welche Aufgaben übernimmt, weil Sie ja die Leitpositionen innehaben.
Ja, ich gebe mir Mühe. Ich habe auch Vorarbeiter, die mich da tatkräftig unterstützen. Und versuche schon so ein bisschen den Überblick zu bewahren.
Normalerweise fragen wir die Menschen bei uns hier im Podcast immer, ob sie irgendeinen Patienten oder irgendeine Patientin haben, die sie nie vergessen. Aber da sie ja keinen so großen Patientenkontakt haben, passe ich die Frage vielleicht mal ein kleines bisschen an und frage, gibt es vielleicht irgendein Projekt, das Sie am Klinikum mal umgesetzt haben, das Sie nie vergessen werden?
Ich glaube, es wird ein Projekt geben und das ist das Green Hospital.
Gute Antwort.
Und, also das ist, wie gesagt, das ist ein Projekt, wo ich meine Begeisterung schnell für gefunden habe und was wirklich auch Spaß macht, mit dran teilzunehmen.
Wird da eigentlich dann jetzt regelmäßig sich zusammengesetzt und gesprochen, wie da der aktuelle Stand ist, was noch gemacht werden muss?
Es gibt eigentlich einmal die Woche sitzen wir zusammen, wo wir halt über den Stand reden, was sind die nächsten Aufgaben, die gemacht werden müssen, wo stehen wir. Das wird einmal die Woche gemacht, ja.
Und wer ist dann Teil dieses Meetings, dieses Treffens?
Die Geschäftsführung.
Das heißt, Sie, die Geschäftsführung und?
Und noch ein paar andere Leute sind noch dabei, genau.
Okay. Und gab es auch schon mal irgendeine große Überraschung, die Sie erlebt haben bei sich auf der Arbeit?
Ach, immer mal wieder, aber jetzt wirklich, ja, doch, es gab eine Überraschung, und zwar, wie ich an meinen Job gekommen bin.
Oh, erzählen Sie.
Also ich bin eingestellt worden als Werkstattleiter und das war circa vor einem Jahr. Und dann ist im Sommer drauf mein damaliger Chef hat das Unternehmen verlassen. Ja, und dann habe ich halt von der Geschäftsführung das Vertrauen bekommen, dass ich halt den Posten des technischen Leiters übernehmen darf. Und das war schon ein Ereignis, was mich sehr gefreut hat, dass ich da das Vertrauen auch geschenkt bekomme von der Geschäftsführung. Und ja, bin froh, dass das so dann gelaufen ist.
Das heißt, seit einem Jahr sind Sie dann jetzt am Klinikum?
Genau.
Wie sah da so davor Ihre berufliche Laufbahn aus?
Meine berufliche Laufbahn, also ich habe angefangen, also ich habe eine Lehre gemacht zum Elektroniker im Kraftwerk, habe da auch lange Zeit in der Instandhaltung gearbeitet und habe dann immer mal wieder in der Industrie gearbeitet, auch in Instandhaltung und Planung. Das war in zwei weiteren Unternehmen und dann habe ich irgendwann die Stellenausschreibung vom Klinikum gesehen, dass die da eine Bereichsleitung suchen und es war halt für mich so dieser nächste logische Schritt, den ich machen kann und habe mich halt beworben und habe erst einmal gedacht, da male ich mir jetzt keine großen Chancen aus, weil ich noch nie was mit dem Krankenhaus zu tun gehabt, ne? Und war dann auch da recht überrascht, dass man mich genommen hat und dann wieder so schnell nochmal eine Stufe höher ging. Das ist schon sehr turbulent gewesen, ja.
Aber warum haben Sie denn daran gezweifelt, dass das so die richtige Stelle für Sie ist?
Also, nee, ich hab nicht an mir gezweifelt, dann hätte ich die Bewerbung nicht geschrieben. Ich habe gedacht, jemand, der überhaupt gar keine Erfahrung im Gesundheitssystem hatte bisher oder in einem Krankenhaus hatte, ob der richtige Mann dafür ist. Mhm. Aber mein damaliger Chef hat mir halt gesagt, er sucht halt jemanden gerade für den Bereich Energieerzeugung, Energieverteilung, Dampfverteilung. Und das ist halt das, was ich im Kraftwerk gemacht habe. Mhm. Das war mein täglich Brot dort. Und ja, bin dann froh, dass ich dann eingestellt wurde.
Das heißt, die ganzen Kenntnisse, die Sie schon von den vorherigen Erfahrungen hatten, konnte man auch dann ganz einfach im Klinikum anwenden.
Ja, es gibt viele Sachen, wo man wirklich umdenken muss in einem Klinikum. Also das beste Beispiel ist ein Loch in der Wand, um irgendwas aufzuhängen. Ja, wenn ich jetzt in einem Industrieunternehmen bin, ich möchte ein 8er Loch in die Wand bohren, dann kostet das, ich sage jetzt mal 50 Euro. Der Facharbeiter holt die Bohrmaschine, bohrt das Loch in die Wand, steckt den Dübel rein, ficht einmal zusammen und geht wieder in die Werkstatt. Im Krankenhaus kann das Ganze schon mal 500, 600 Euro kosten, das Loch.
Woran liegt das?
Ja, wenn man jetzt, sag ich jetzt mal, in einem OP-Saal ein Loch bohren muss, ja, dann muss der Mitarbeiter seine Bohrmaschine holen, der Mitarbeiter muss einen Staubsauger mit einer Filterstufe holen, und dann muss der sich einschleusen, OP, das heißt, er muss sich umziehen, Dann muss er in den OP gehen, dann muss halt ein Staubschutzkonzept entworfen werden, dann muss halt die Stelle noch Staubschutz gekapselt werden, wo gebohrt wird, dann wird das Loch gebohrt, dann muss der Staubschutz wieder demontiert werden und dann muss der Reinigungstrupp kommen, um den OP wieder grundzureinigen und dann ist der OP wieder freigegeben. Und das war für mich teilweise wirklich eine Umstellung, ne? Also das Denken, dass man deutlich hygienischer arbeiten muss als, ich sag jetzt mal, in einer Fabrik für Federn oder was auch immer, ne? Das war so das größte Umdenken, was bei mir stattfinden musste. Alles andere, der Strom in der Steckdose vom Krankenhaus ist der gleiche Strom wie hier im Studio, ne? Also von dem her, also man darf sich nicht immer viel Angst vor Neuem machen. Das lernt man und das eignet man sich an. Man muss sich halt nur auch darauf einlassen müssen und auch das Umdenken muss halt manche Sachen anders sein.
Ja, und man hat ja auch Kollegen in dem Bereich oder Kolleginnen. Ja,
das sowieso. Das Team ist super, wo ich arbeite. Und auf jeden Fall, das ist viel wert. Wenn man ein gutes Team hat, ist das viel wert. Und da habe ich Glück, ich habe ein super Team. Und es macht auch Spaß, mit denen zu arbeiten.
Wollten Sie eigentlich schon immer ins Facility Management gehen? Oder gab es da in der frühen Kindheit noch einen anderen beruflichen Wunsch?
Feuerwehrmann.
Oh, Feuerwehrmann, okay.
Ja, wie alle Kinder. Nein, ich weiß es nicht. Ich hatte nie so einen wirklichen großen Berufswunsch. Ich habe mich immer für Technik interessiert und habe dann halt irgendwann die Möglichkeit gehabt, Elektroniker zu lernen. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich dann weitergebildet und so ist man halt da reingerutscht, ne? Aber jetzt, dass ich jetzt schon als kleiner Junge gesagt habe, ich will unbedingt der technische Leiter vom Krankenhaus werden, das war nicht so.
Ja, ist ja wahrscheinlich auch nicht so der erste Gedanke, dass man unbedingt ins Krankenhaus geht, wenn man irgendwas mit Technik machen möchte.
Nee, das habe ich auch vor 5 Jahren auch nicht gedacht, dass ich irgendwann technischer Leiter in einem Krankenhaus bin. Also ich habe, wie gesagt, immer in der Industrie gearbeitet und da habe ich halt sicherlich hatte immer die Ambition, irgendwie dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Aber dass ich dann im Krankenhaus lande, nein, das habe ich mir nicht ausgemalt.
Würde ich mal sagen, kommen wir auch schon zur allerletzten Frage, die wir allen Gästen hier bei uns im Podcast stellen. Und zwar ist es die Frage, wenn Sie einen Wunsch für das Klinikum oder aber für die Patientinnen oder Patienten frei hätten, was wäre das?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Wünsche hat man immer viele. Also ich wünsche mir, dass wir als Team bei uns in der Haustechnik oder im Facility Management, dass wir vom Team so bleiben, wie wir sind und dass wir dieses große Projekt Green Hospital wirklich erfolgreich stemmen und dann in 5 Jahren da stehen und stolz drauf sein können, was wir da geschafft haben.
Und dann vielleicht nochmal die Podcast-Folge hier anhören und sagen, ah,
genau.
So sah das vor 5 Jahren noch aus und jetzt sind
Ziel
wir
erreicht.
Hier.
Genau.
Herr Lichte, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie uns dieses große Projekt von Ihrer Perspektive nochmal so schön erklärt haben und auch Ihren Arbeitsbereich so schön erklärt haben. Danke, dass Sie hier gewesen sind.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur Team for Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue Episoden auf www.lauschvisite-os.de, allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio.